Bischof Koch, die erste Liste der Propositiones wurde vorgestellt. Die Propositiones selbst sind jetzt noch geheim. Sie gehen in die neue Verhandlung. Dennoch die Nachfrage, sind Überraschungen darin oder spiegeln sie wirklich die Diskussionen, die Wortmeldungen des ersten Synodenteils wider?
Es war insofern ein bisschen schwierig, weil in den Circuli Minoris, in den Sprachzirkeln, insgesamt über 200 Propositiones gekommen sind und die mussten nun zusammengefasst werden in 53. Da ist schon der Versuch wirklich meines Erachtens gelungen, alles Wesentliche in diesen Text hineinzunehmen. Überraschung hat es in dem Sinne nicht gegeben, wenn man die ganze Synode verfolgt hat.
Das Wesentliche, sagen Sie, was ist denn diese große Linie der Synode bislang? Entweder große Linie oder eine andere Formulierung, kleinster gemeinsamer Nenner. Was ist es?
Ich glaube, das Grundanliegen ist die Rückbesinnung auf das Wort Gottes und seine grundlegende Bedeutung im Leben und in der Sendung der Kirche. In dem Sinne auch eine Relektür der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Dei Verbum, als Grundlage der Offenbarung, die uns von Gott in Jesus Christus geschenkt ist, im Leben der Kirche neu fruchtbar zu machen, auch in der Sendung nach außen.
Die große Linie ist das eine, die konkreten Auswirkungen, die einzelnen Vorschläge und Themen das andere. Einige Stichworte sind in den letzten zwei Synodenwochen gefallen. Dialog mit dem Judentum ist wichtig, auch der interreligiöse Dialog, das Miteinander mit dem Islam im Hinblick auf soziales Engagement. Was sind in Ihren Augen bisher die konkretesten Punkte, die dann auch der Gläubige außerhalb der Synode im Alltagsleben wahrnehmen wird?
Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was dann gemeinsam als Botschaft oder als Text der Synode herauskommt und dem, was die einzelnen Bischöfe in ihren Diözesen dann realisieren werden. Man ist natürlich voll von neuen Ideen, wie man das tun kann, auch angeregt von Überlegungen von Bischöfen aus anderen Kontinenten. Und das ist meines Erachtens sogar das Entscheidende, was die einzelnen daraus gelernt haben und in ihrer konkreten täglichen Arbeit umsetzen werden. Das andere ist das, was gemeinsam gesagt werden kann. Und da glaube ich schon, ist es das neue Bewusstwerden der grandiosen Botschaft, die wir haben, die gerade eine Botschaft ist, die den heutigen Menschen berührt, weil er in seiner ganzen Sinnfrage und Schuldfrage und Verquickungen, in denen wir in der postmodernen Gesellschaft leben, diese grundlegende Botschaft erhält, ich bin von Gott gemeint, gut gewollt und geliebt.
Nochmal auf so ein paar Einzelpunkte einzugehen. Die Pfingstkirchen wurden wiederholt genannt. Von Anfang an war die Synode auch als ökumenischer Impuls gedacht und der Dialog mit den Religionen spielt eine Rolle. Jetzt kommen Sie aus dem Schweizer Kontext, der ökumenisch als auch interreligiös keinesfalls unrelevant ist. Wie gehen Sie mit dem hier Gehörten um? Was glauben Sie, kann davon auch wirklich umgesetzt werden?
Das ist natürlich ein völlig anderer Kontext als in Lateinamerika, wo die Sekten eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube, wir sind hier im Westen gemeinsam herausgefordert, als Menschen, die durch die Aufklärung hindurchgegangen sind, die Heilige Schrift historisch kritisch betrachtet haben, gleichsam in einer zweiten Aufklärung nochmals die Frische, die Unmittelbarkeit der Botschaft entdecken zu lassen und sie in unser Leben hineinsprechen zu lassen. Also wie die hervorstechende Art der historisch kritischen Exegese mit der spirituellen Bibellesung miteinander verbunden werden kann, ohne dass der Einzelne schizophren zu werden braucht. Das scheint mir die entscheidende Herausforderung zu sein.
Stichwort Ökumene.
In der Ökumene natürlich erst recht. Da ist allerdings das grundlegende Frage nicht so sehr die Heilige Schrift, sondern wie sich die Heilige Schrift zur Tradition der Kirche verhält. Da haben wir doch grundlegende Unterschiede. Insofern die reformatorische Theologie vom Sola Scriptura-Prinzip ausgibt, also allein die Heilige Schrift, was in sich ja schon eine sehr schwierige Aussage ist, wenn man sieht, dass die Heilige Schrift ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sich in der Geschichte der Kirche auch entwickelt hat. die katholische Kirche hat da ein viel unbefangeneres Verhältnis in der Beziehung zwischen Tradition und Schrift.
Das Instrument Synode, an sich kein einfaches, Diskussion, Wortmeldung in der großen Aula, dann Kleingruppe, Zusammenbringen verschiedenster Äußerungen. Ist dieses Instrument Synode an sich geeignet, um am Ende konkrete Vorschläge zu erarbeiten, oder geht es gar nicht so sehr darum? Wie erleben Sie diese Synode?
Also ich bin erstaunt darüber, dass die Synode überhaupt so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, weil Repräsentanten aus allen Diözesen, Kontinenten der Kirche zusammenzubringen und etwas Gemeinsames zu erarbeiten, das ist ein Kunststück mit 253 Vertretern, dass das überhaupt in dieser Art und Weise gelingt, halte ich für ein sehr positives Ergebnis. Die Frage wird sein, wie die Synodalität noch mehr leben kann, denn ganz sicher ist eine solche Synode nicht zu vergleichen mit der Synodalität der frühen Kirche oder mit der Synodalität, wie sie in den orthodoxen Kirchen gelebt wird. Hier müsste noch viel grundlegender darüber nachgedacht werden, aber das kann man eigentlich erst nach der Synode tun.
Die Rolle des Papstes. Wie erleben Sie ihn? Er nimmt sich sehr viel Zeit, bei den Debatten dabei zu sein. Wie wichtig ist er?
Es ist für uns alle eine Freude, wenn er kommt und da ist, weil er ist ja der eigentliche Präsident. Wir haben drei Vizepräsidenten, die moderieren, aber der eigentliche Vorsitz hat er als Bischof von Rom und seine universalkirchliche Verantwortung. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass er jede Gelegenheit, bei der er kann, beim Schopf packt und kommt und zuhört. Er hat am Anfang eine schöne Meditation gehalten. Er hat einmal eine Intervention eingebracht, aber sonst ist er immer da und hört zu. Und ich finde das ein sehr, sehr positives Zeichen.